Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Körike und Ingo Senfleben. Produziert von Schell und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Westwärts, der Podcast Westwärts, wie wir zu Ossis wurden, mit Stefan Görike und Ingo Senfleben. Lieber Ingo, ich grüße dich. Wie geht es dir?
Hallo Stefan, ich wünsche dir und allen, die zuhören, ein gesundes und freundliches Hallo. Und wie immer, gibt keinen Grund zu klagen. Mir persönlich geht es gut. Ich würde mich freuen, wenn es den Menschen auf der Welt in vielen Krisenregionen auch besser gehen würde.
Ja, mir geht's ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich doch bei der Vorbereitung dieser Ausgabe viel lesen musste und viel nachlesen musste und mich doch in eine Zeit zurückversetzt fühlte, die ich irgendwie verschüttet habe in meiner Erinnerung. Und irgendwie habe ich seitdem so ein bisschen Bauchkrummeln. Es hat mich doch ein bisschen mehr angefasst, diese ganzen alten Bilder wieder hervorzukramen. Das Thema heute ist Baseballschlägerjahre, der Osten entsteht. Ingo, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, ein sicherlich nicht ganz einfaches Thema, zumal leider vor einem sehr aktuellen Hintergrund, das werden wir sicherlich noch besprechen müssen. Baseballschlägerjahre, Ingo, das müssen wir kurz erklären, was verstehen wir darunter? Das sind die Jahre 1990, 91, 92, vielleicht auch noch 93, als im Deutschland, muss man ja sagen, aber auch im Osten Deutschlands, die Gewalttaten mit einem rassistischen rechten Hintergrund stark sprunghaft angestiegen sind. Und zwar angesichts der Anzahl Schutzsuchender aus dem zerfallenen Jugoslawien. Aber natürlich wendeten sich die Angriffe auch auf alle anderen, sagen wir mal, Nicht-Deutschen, so wie sie damals genannt worden sind, also vietnamesische Gastarbeiter, Linke, Gruftis, alle, die irgendwie anders waren, standen plötzlich im Fokus dieser rechten Horden. Es gab regelrechte Pogrome, wir werden darüber noch sprechen, Hoyerswerda, Mannheim, Rostock, Lichtenhagen, andere Hetzjagden. Die Journalisten schrieben damals von einem Flächenbrand und nannten es auch den zweiten deutschen Herbst. Lieber Ingo, ein Thema, das uns zurückbringt. Wir waren ja in der letzten Sendung schon 1997, 98 angekommen. Wir gehen also wieder zurück, sozusagen in die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung. Eigentlich fing es an mit dem ersten Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1991, als genau an diesem Tag es zu einem starken Anstieg von Gewalttätigkeiten mit rechtsradikalem Hintergrund kam und damit sozusagen ein erster trauriger Höhepunkt. Wir können vielleicht noch ein paar Zahlen sagen, um das zu verdeutlichen für all jene, die damals noch nicht da waren oder nicht geboren waren oder vielleicht auch noch zu klein waren. Es gab also allein 1991 1.500 Vorfälle mit fremdenfeindlichem Hintergrund, 1992 30 Tote, meistens durch Brandstiftung oder infolge von Brandstiftung. Das sind also die schrecklichen Zahlen, die diesen zweiten deutschen Herbst beschreiben. Ingo, wo warst du 1991, als diese schrecklichen Gewalttaten ausbrachen? Wie hast du das damals sozusagen empfunden? Was für Bilder hast du im Kopf, wenn du an diese Zeit denkst?
Du hast es ja gerade eben eingangs gesagt, man hat es ein Stück weit, ich will nicht sagen verdrängt, aber durch die Vorbereitung für den heutigen Podcast, natürlich hat sich auch bei mir die Erinnerung wieder etwas stärker gemeldet und die Dinge auch nochmal bei mir selber durch den Kopf gehen lassen. Ich war damals, wir haben ja darüber auch schon gesprochen, ja eigentlich in meiner unmittelbaren Heimat zu Hause und also von daher kenne ich solche Gewaltsituationen ausgegangen, auch von rechtsextremem Hintergrund, natürlich gerade auch durch die Diskotheken, durch die Besucher auf Dorffesten, wenn es etwas Abend, etwas später wurde. Und natürlich kannte man auch die Berichte aus den Medien über diese schrecklichen Taten. Und du hast es ja eben richtig gesagt. Das eine sind sozusagen die Gewalttaten an sich, wo ja man auch versucht hat, eigentlich Räume zu schaffen, frei von, ja, von Ausländern und ja, nach den Gedankenvorstellungen dieser ja, Rechtsextremen. Und es gab aber natürlich eine ganze Reihe auch von Menschen, die dabei ihr Leben verloren haben. Und wenn man sich das vorstellt, dass in einem Deutschland 1990, 91, in einer Zeit, wo eigentlich das Glück uns ja, sag mal, jeden Tag eigentlich nahe war durch die neue Freiheit, durch die Wiedervereinigung, dass da mitten in einem solchen Prozess sowas stattgefunden hat, das kann man sich natürlich im Nachhinein vielleicht nicht unbedingt erklären, wenn man nicht sozusagen da auch in der Zeit ja auch gelebt hat. Und von daher glaube ich, was ich auch festgestellt habe, ist in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast, dass ich das Gefühl habe, es ist eigentlich auch diese Phase noch nicht so wirklich komplett aufgearbeitet. Man hat vielleicht die eine oder andere Konsequenz gezogen. Zum Beispiel gab es ja in Brandenburg dann auch eine Ausländerbeauftragte. Es gab in Brandenburg aber erst 1998 übrigens die MEGA, eine Polizeisondereinheit, die es heute übrigens noch gibt, um Gewalt auch gegen Ausländer aufzuklären, beziehungsweise auch da die Gewalttäter besonders auch in den Fokus zu nehmen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es immer noch einiges an aufzuarbeiten notwendig. Und deswegen, du hast es gerade vorhin übrigens gesagt, dass das auch schwer gefallen ist, die Vorbereitung, weil auch da Erinnerungen und Bilder eine Rolle gespielt haben. Welche Bilder meinst du denn damit? Also die, die auch persönlich vor Augen noch hast oder die, die wir quasi alle aus den Medien auch damals ja erfahren haben und heute immer wieder mal sehen, wenn es irgendwie Rückblicke gibt mit den ja auch brennenden Häusern und Angriffen anderer Art?
Ja, ich habe aus zwei Gründen ein schlechtes Gefühl bei diesem Thema, was mich nicht loslässt. Das erste ist, wir müssen natürlich den Titel erklären. Die Baseballschlägerjahre, der zweite Teil heißt ja, der Osten entsteht. Wir meinen damit das Bild vom Osten, was heute leider noch in vielen Köpfen ist, nämlich der Osten als die Gegend in Deutschland, wo junge, gewaltbereite Glatzen wie oder Skinheads, wie man sie nennt, rumrennen. Und das hat sozusagen Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, hat sicherlich ein Bild des Ostens gekennzeichnet, was mich schmerzt. Man muss sagen, ich will das auch deutlich tun, dass es diese Gewaltvorfälle und Brandanschläge auch in Westdeutschland gegeben hat. Im Übrigen mit Abstand viel mehr Brandanschläge im Westen als im Osten 1991, nämlich von den 154 Brandanschlägen waren 115 in dem Oktober 1991 im Westen. Aber es ist ein imageprägendes Ereignis gewesen für den Osten und nicht für den Westen. Und das sozusagen, daran haben wir ja bis heute noch zu kämpfen, damit müssen wir umgehen. Persönlich setzt es mich in eine Zeit zurück der persönlichen Unsicherheit. Ich kann mich erinnern an dieses ungute Gefühl, wenn man damals abends vom Rummel oder Zirkus oder überhaupt aus der Innenstadt nach Hause ging, dass man doch die Seite gewechselt hat, wenn einem eine Gruppe Jugendlicher in grünen Bomberjacken entgegenkam oder die dort an der Straße standen. Dass man wusste, in welchen Vierteln man sozusagen sich lieber nicht sehen lässt, wenn es dunkel wird. Dass man wusste, dass zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt die Glatzen, wie man sie nannte, in der Diskothek auftauchen werden. Und dann sozusagen die Stimmung ja dann abrupt auch kippte. Diese permanente Unsicherheit, die ich damals auch gespürt habe, die hat sich offensichtlich bei mir doch tiefer eingefressen, als ich das so dachte. Und eben beim Lesen habe ich bei einem Autor gelesen, dass es ja im Prinzip drei Mittel gab, damit umzugehen. Entweder ist man weggezogen, es hat also dem sozusagen nachgegeben, man hat scheinbar mitgemacht, ja, oder man ist tatsächlich zum Opfer geworden. Und es gab eben doch sehr viele, die durch Anpassung versucht haben, da durchzukommen, nicht aufzufallen, nicht zum Opfer zu werden. Und ich muss mich da selber auch dort einordnen in diese Gruppe. Ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, dass ich zwar keine Bomberjacke hatte und keine Springerstiefel und auch an diesen Gewaltexzessen nicht teilgenommen habe, aber ich habe damals auch in Berlin mir, kann ich mich erinnern, einen Pullover gekauft, einer Marke, die bei den Glatzen sehr beliebt war und die ich getragen habe, einfach um zu, sozusagen nicht aufzufallen. Das war eine ganz schlimme Zeit, 91, 92, wo man ja auch das Gefühl hatte, der Staat ist völlig abgetaucht. Ich kann mich erinnern, dass ja viele dieser Gewalttaten ja stattfanden im öffentlichen Raum unter dem Beifall von vielen, vielen Schaulustigen und die Polizei hat nicht eingegriffen. Manchmal, so weiß man heute, haben sie es auch befördert oder bewusst weggeguckt, sind nicht hingefahren zum Einsatz, weil ja Verwandtschaftsverhältnisse bestanden haben. Und du hast es auch gesagt, ich glaube, dass das noch lange nicht aufgearbeitet ist, auch juristisch übrigens nicht, denn nur 20% dieser Gewalttaten sind bis heute aufgeklärt. Hast du denn persönlich Erlebnisse gehabt im Rahmen deiner politischen Aktivitäten? Du kommst ja aus dem Süden Brandenburgs, wo es ja doch Schwerpunkte gab. Kannst du dich an Vorkommnisse erinnern und wie hast du das persönlich erlebt?
Also persönliche Vorfälle, also auch Angriffe verschiedenster Art, kenne ich eigentlich erst durch meine politische Arbeit. Also eigentlich zu einer Zeit, wo diese Skinhead-Jahre, hat man zumindest auch so geschrieben, 2000 sozusagen so ein bisschen aus diesem Fokus rausgerückt sind. Da habe ich leider Gottes Dinge erfahren müssen, über die ich eigentlich auch nicht sprechen möchte. Weil man halt auch, und ich persönlich, denke ich mal auch klar, zu dieser Zeit mich auch immer öffentlich bekannt habe zum demokratischen Umgang untereinander und denke ich auch gerade in den schwierigen Jahren mit Ausländerdiskussionen auch dafür ausgesprochen habe, dass wir in einem toleranten und weltoffenen Land leben müssen und das auch weiterhin wollen. Und das andere, was du gesagt hast, also die Zeit so 90, 91, vielleicht auch länger, also ich war ja zum Beispiel natürlich hat man versucht, auf der Dorfdisco nicht groß aufzufallen und man hatte eigentlich Freunde in allen Bereichen. Ja, also man hatte sozusagen jemanden, den man gut kannte mit der Bomberjacke. Man kannte jemanden, der irgendwie eher als Punk durch den Eingang gekommen ist. Also das war eigentlich, wie soll ich es ausdrücken, so im Nachhinein habe ich das Gefühl, da waren viele auf der Suche.
Ja.
Wir waren alle auf der Suche.
Ja.
Und die Frage ist, wo bist du da gelandet auf dieser Suche? Wem bist du begegnet und bist dadurch irgendwo auch hineingekommen? Und wir waren eine Clique. Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann, also etwas später dann, sind wir sozusagen nicht mehr groß durch Kleidung aufgefallen und ähnliche Sachen. Aber in den ersten Jahren war doch viel auch mit Suche verbunden. Und viele haben sich auch gefragt, wo kam eigentlich diese Welle der Gewalt her? Du hast zwar gesagt, wenn man sich mal die Zahlen genau anschaut zwischen Ost und West, dann dürfte eigentlich, oder da muss eigentlich klar sein, dass diese rechtsextreme Gewaltwelle das ganze Land irgendwo erreichte und beherrschte. Aber trotzdem ist ja die Frage, woher kam es eigentlich im Osten? Und da ist es ja bekannt, dass es ja jetzt auch schon zu DDR-Zeiten gab. Es wurde aber tabuisiert, weil es das nicht geben durfte und nicht geben konnte. Und danach eigentlich ging es ja um die, glaube ich zumindest bei vielen auch, darüber haben wir ja auch oft gesprochen in diesem Podcast, um die Frage, was wird eigentlich aus den Familien? Und da, wo Menschen davon betroffen waren, dass ihre Arbeit verloren gegangen ist, da war natürlich das Feld offen, dafür zu sagen, also daran sind jetzt auch mal die Ausländer schuld und die brauchen wir jetzt hier nicht. Und das andere ist natürlich in einem Land, was sich auflöste, wie das die DDR war, da ist es natürlich auch so, das schaffte Freiräume, kreativ zu sein, etwas zu gestalten, aber schaffte eben auch Räume für solche rechtsextremen und gewalttätigen auch Situationen. Und von daher glaube ich, ist das, also es gibt nicht nur eine Antwort auf diese eine Frage, aber ich glaube, da wir beide ja in dem Alter waren und das auch miterlebt haben, es war gerade die Gewalt aus, also die Gewalt ging ja meistens von jungen Menschen aus, in der Regel eigentlich. Das war gerade auch im Osten ein Teil dieser Suche, ein Teil sozusagen, da brach etwas weg. Man wollte zwar das Neue natürlich haben, aber trotzdem war es ein Gefühl der Unsicherheit. Und das spielte dann letztendlich auch eine große Rolle dabei. Und ich kann mich daran erinnern, also wir kannten sowas natürlich nicht, ja, vor dem Mauerfall. Und plötzlich stehst du in Diskotheken Und da geht dann sozusagen negativ gesehen richtig was los. Und es gab bei uns ja keine Ausländer auf dem Dorf. Also dann waren quasi andere Programme. Und ich muss sagen, das ist so meine Erfahrung, meine Erinnerung auch daran.
Naja, also die Frage, die damals immer ja hochkam schon, ich kann mich erinnern, du hast es erwähnt, dass es das zu DDR-Zeiten auch gegeben hat, obwohl schon in den 80er Jahren gab es eine rechtsextreme Szene in der DDR, die auch beobachtet wurde. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich habe da zu Ostzeiten nichts von gehört. Ich habe die auch nicht gesehen. Die waren im Straßenbild auch nicht präsent. Aber plötzlich waren sie ja da. Und ich kann mich auch erinnern, dass bei den ersten Demonstrationen, wo Wir sind das Volk, wir sind ein Volk wurde und Deutschland eigentlich Vaterland gerufen wurde, waren es zumindest in Neuruppin Bomberjackenträger, also Rechte, die da sozusagen als allererste ganz massiv mit den Deutschlandfahnen dann losgelaufen sind und dieses Thema auch für sich wahrscheinlich entdeckt haben, bevor dann sozusagen das dann populär wurde. Ich kann mich auch erinnern, dass diese Frage gestellt wurde, wenn man doch so viel Antifaschismus hatte in den Schulen und Besuche hatte von ehemaligen KZs und Antifaschismus ja quasi Staatsdoktrin war in der DDR. Warum hat das sozusagen so viele Jugendliche nicht erreicht, nicht verfangen? Woher kam plötzlich dieser Hass auf Ausländer?
Also ich glaube, wir fühlten uns ja durch die DDR betrogen. Also durch das System. Und wenn man sich betrogen fühlt von jemandem, dann glaubt man dem nicht. Und das kann man dann auf alles andere quasi weiter definieren. Also von daher, glaube ich, ist ein Punkt, wie gesagt, die Suche, auf der wir uns befanden, die Familienerfahrungen, auch was die Arbeit betraf. Und ich hatte sozusagen das Gefühl, die DDR hat uns betrogen, hat viele Menschen betrogen. Und wie gesagt, und wenn man dann etwas in der Zeit erfahren hat, dann glaubt man dem natürlich in der Form nicht. Aber nochmal zurück zu diesem Deutschlandfahren und zu den anderen Sachen, was du gerade eben gesagt hast. Also natürlich war das damals eine Zeit von einem, wie ich sagen würde, extremen Patriotismus. Denn ein Land hat sich wieder vereinigt. Diese Deutschlandflaggen, Fahnen, die gab es ja überall. Also mein Fahrrad, da hatte ich mehrere von diesen Aufklebern drauf. Ja, von verschiedensten Parteien gab es die dann auch. Ja, und deswegen, glaube ich, war das auch eine Welle, die da war, die gesund ausgeprägt war. Also ein gesunder Patriotismus im Sinne von unser Land wird wieder vereint. Aber natürlich ist die Grenze, die quasi dann sozusagen da ist, sozusagen um das Negative auch zu drehen, bis hin dann auch zu sagen, zu diesen ja, Gewaltexzessen, die ist natürlich dann vielleicht manchmal auch nicht aufgefallen, nicht wahrgenommen worden. Und du hast es richtig gesagt. Ich glaube, dass damals auch die öffentlichen Statements aufgrund dieser Vorfälle, die waren bei Weitem nicht so deutlich, wie das heute der Fall ist, wenn irgendwo in Deutschland Vorfälle sind verschiedenster Art, wo dann auch die, wie ich finde, die große Mehrheit deutlich sagt, dass wir das so nicht zulassen werden und dann auch als Demokraten zusammenstehen. Das gab es damals in der Form auch so nicht. Und von daher, wie gesagt, ist das so ein bisschen der Punkt. Und ich, wie gesagt, habe für mich eine Erinnerung, es war eine Zeit, wo der Patriotismus eine große Rolle gespielt hat. Und die Grenzen, um da wegzurutschen, die waren halt dann, sagen wir mal, sehr fließend, um es mal so auszudrücken.
Ja, ich glaube, dass du da an dem Punkt recht hast, dass sich viele ausprobiert haben. Es gab ja auf der anderen Seite auch viele Punks, die plötzlich auch so rumrannten in der Schule, Gruftis, alle möglichen Arten von Strömung. Diese Freiheit hat man ja sich schon genommen. Und dieser, sagen wir mal, Widerstand der Gesellschaft gegen diese Rechtsextremisten hat sich ja dann erst formiert. Es hat ja lange gedauert, bis sozusagen die ersten großen Demonstrationen dagegen kamen und bis die Polizei überhaupt wusste, wie sie damit umzugehen hat, Stichwort Gefährderansprachen etc. Und man konnte sehr schnell da auch hineingeraten, wenn man den falschen Umgang hatte. Bei mir waren es meine Eltern, die das letzten Endes verhindert haben und der Freundeskreis, nicht? Die die, ich kann mich erinnern, es gab solche rechte Treffen an der Ostseeküste und ich wollte dann irgendwann mal zelten fahren, das fiel zeitgleich irgendwie zusammen und mein Vater hatte mir verboten, zelten zu fahren, weil er dachte, ich will an solchen rechten Treffen da teilnehmen, ja, und da ist da rigoros dazwischen gegangen, schon im Ansatz und mein Freundeskreis speiste sich ja aus Abiturienten, die alle mit einem Abitur standen und deshalb ja auch ganz andere Ansichten vertraten. Wir hatten keine Faschos bei uns in der Klasse, soweit ich mich erinnern kann, jedenfalls keine, die das nach außen getragen haben. Natürlich gab es schwere Diskussionen, auch im Geschichtsunterricht kann ich mich erinnern, Statements, die man heute so sicherlich nicht mehr abgeben würde, völlig überforderte Lehrer, die das für Meinungspluralismus hielten und hätten doch stärker dagegen vorgehen müssen, glaube ich. Heute würde man das wahrscheinlich tun oder zumindest erwarten. Und ich glaube, dass es nicht nur aus der Enttäuschung mit der DDR und dem Zusammenbruch und dem Verrat sozusagen des Systems einherging, sondern dass ja 92 die ersten Enttäuschungen auch schon in den Elternhäusern angekommen waren, jeweils in einigen. Denn die ersten Arbeitslosigkeitskarrieren waren ja bereits da. Massenentlassungen haben stattgefunden. Betriebe wurden aufgelöst. LPGen wurden aufgelöst und wandelten sich plötzlich in Agrargenossenschaften um. Manchmal waren es dann dieselben Leute, die da plötzlich wieder auftauchten. Das war natürlich für viele auch enttäuschend, die also merkten, sie sind da sozusagen über den Tisch gezogen worden von vielen. Und diese Wut sicherlich auch an ihre Kinder weitergegeben haben und das kanalisiert sich dann natürlich auch irgendwo. So eine erste Enttäuschungswelle war sicherlich 1992, 1993 schon zu spüren.
Alle Fälle, Stefan, und wenn ich kurz mal auf den aktuellen Bezug kommen darf, wenn du das sozusagen auch an der Stelle für richtig hältst, du hast vorhin gesagt, dass man aus Angst die Straßenseite gewechselt hat. Ja, oder aus Angst hat man irgendwie Räume gemieden oder ist eher gefahren oder hat sich versucht auch anzupassen, auch irgendwie damit zu arrangieren, um da nicht aufzufallen. Ich habe gerade heute gelesen, übrigens das Wochenende war ich mit meiner Familie in Weimar, 100 Jahre Bauhaus. Die haben ja vor 100 Jahren auch vieles, also 100 Jahre erste Bauhausausstellung auch einiges, erlitten. Heute habe ich einen Artikel gelesen, dass die Jüdinnen und Juden in Berlin sagen, sie leben wieder in Angst. Und ich glaube, dass wir alle aufpassen müssen, dass wir in Deutschland das, was wir als Menschenwürde kennen, das, was wir für uns alle in Anspruch nehmen, dass wir jetzt wirklich als Gesellschaft aufstehen, wenn Menschen auf den Straßen oder im Netz oder anderswo dagegen skandieren oder auch noch mit Taten auffallen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass Menschen in unserem Land Angst haben aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Meinung, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Art zu leben, zu lieben. Und ich habe da natürlich auch auf den heutigen Tag gesprochen, wieder Sorge, dass uns das verloren gehen könnte, weil ich das Gefühl habe, es gibt noch genug Menschen, die noch nicht den Ernst der Lage erkannt haben und vielleicht auch bereit sind, als Demokraten das auch zu dokumentieren. Und das ist zumindest meine Empfindung, weil es natürlich auch immer auch um Angst geht und Angst eine Rolle spielt, übrigens.
Ja, ich kann es nur unterschreiben. Ich habe gelesen, dass Döpfner ja einen großen Meinungsartikel verfasst hat, der Axel Springer-Chef, und er hat gesagt, ich schäme mich für Deutschland. Und das ist das, was ich im Augenblick auch empfinde. Und zwar nicht nur, wenn ich mir angucke, wer sich da im Augenblick alles zusammentut auf den Straßen, also von Islamisten, Klimaschützern, Linksintellektuellen, alles, was sozusagen sich da im Augenblick mit so einer obskuren Israel-Kritik ummantelt, was aber eigentlich Antisemitismus ist, das macht mich schon erschreckend. Und ich schäme mich auch dafür, dass ich nicht erklären kann, meinen jüdischen und israelischen Freunden, warum in Deutschland keine Künstler oder Schriftsteller plötzlich öffentliche Aufrufe starten, wie sie es ja in der Vergangenheit bei Corona beispielsweise getan haben. Wo sind eigentlich die ganzen Intellektuellen? Wo sind denn die Sportler, die sich zusammentun? Das ist ja alles schon sehr merkwürdig, mit welcher doch lautstarken Zurückhaltung oder Schweigen hier dem begegnet wird und die Straße irgendwelchen Horden überlassen wird. Und ich frage mich da ehrlich gesagt auch, wo da eigentlich die Polizei ist und wo da der Rechtsstaat ist, der ja mit aller Konsequenz sozusagen dagegen vorgehen müsste. Bei jedem Fußballspiel sind ja mehr Polizeikräfte unterwegs als bei der Verhinderung von derartigen Demonstrationen, wenn ich mir teilweise die Straßenszenen in Berlin da so anschaue. Das kann ich meinen israelischen Freunden leider nicht erklären, bei allen Versuchen. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich im Augenblick eine Situation haben, die noch lange nachwirken wird. Wir aber auch jetzt schon feststellen können, dass wir, was die Zuwanderung und die Migration anbelangt, von bestimmten Bevölkerungsgruppen hier tatsächlich zu blauäugig waren und man eben nicht mit dem Überschreiten der Grenze die freiheitlich-demokratische Grundordnung gleich übernimmt, sondern die tatsächlich hier sozusagen ihr Wertesystem mit hierher gebracht haben, weitergegeben haben an teilweise ihre Kinder und tatsächlich dieser blanke Antisemitismus hier zutage tritt, da muss man sich wirklich schon schämen. Und ich frage mich, was man dagegen tun kann. Weil 1992, 93 haben auch zu viele geschwiegen. Da standen auch ganz viele applaudierend, natürlich in Rostock-Lichtenhagen, als man sozusagen die Vietnamesen dort aus dem Haus gejagt hat und das Haus dann angesteckt hat. Und noch viel mehr waren schweigend zu Hause am Fernseher. Und ich sehe heute das so ähnlich, dass da viel zu viele Leute sich da raushalten und schweigend vorm Fernseher sitzen und schulterzuckend sozusagen das so hinnehmen. Es betrifft ja am Ende die Juden und nicht sie selbst. Schlimme Situation, genau. Finde ich.
Wir beide waren ja mehrfach zusammen, auch in Israel. Und ich kann mich noch gut erinnern an unseren ersten gemeinsamen Besuch in Yad Vashem. Und der Judenhass begann ja nicht mit den Konzentrationslagern, sondern er begann ja damit, dass man zum Beispiel an Ortseingangsschildern Schilder hingehangen hatte, damals in den 30er Jahren Juden nicht erwünscht, oder es gab sogar Brettspiele, ja, die Juden raushießen. Und das war in Yad Vashem ganz am Anfang der Ausstellung zu sehen. Und es hat mich durch die ganze Ausstellung begleitet, mich zu fragen, wie konnte eigentlich das in einer solchen Spirale der Gewalt enden mit mehreren Millionen Toten? Und wir haben uns ja auch mit älteren Menschen unterhalten in Israel, ja, die das Glück hatten, die KZs zu überleben. Wir haben mit deren Enkelkindern gesprochen, die quasi nur deshalb da waren, weil ihre Großeltern das Glück hatten, dieses Martyrium zu überleben. Und wenn man sich dann halt das vorstellt, ja, dass das heute 70, 80 Jahre später die Menschen dieselben Gedanken haben, wenn sie gerade auch in Deutschland Diskussionen erleben oder ähnliches, das macht, wie schon gesagt, das betroffen. Und wir beide können das, glaube ich, auch immer wieder nur betonen. Man muss irgendwann so einen Punkt überschreiten. Man muss sozusagen auch die eigene Angst überwinden, ja, und Dinge auch deutlich dokumentieren, sagen, sich äußern, wofür man steht. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich habe genug negative Erfahrungen gesammelt. Die prägen übrigens auch, die schaffen auch heute übrigens noch Situationen, wo man sich fragt, ist es das wert? Ja, man hat ja auch Familie. Und trotzdem, ja, weil das andere Extrem wäre ja, dass die falschen Menschen die Mehrheit bekommen und quasi dann Dinge anstellen, die wir uns gar nicht vorstellen wollen. Und deswegen gilt, glaube ich, heute unsere ganze Solidarität mit den Menschen in Israel. Und ich hoffe, dass das auch in Deutschland ja weiterhin die klare Meinung bleibt und wir entsprechend auch danach verfahren.
Ja, solange es keine Schaufensterpolitik ist oder Sonntagsreden, nicht? Ich habe mit unserem gemeinsamen Freund in Ramallah, du kannst dich erinnern, wir waren ja in der Westbank und haben ja auch mit Palästinensern gesprochen, wie es dem jetzt geht und vor allen Dingen seiner Familie in dieser Situation. Und der hat natürlich ist der kritisch gegenüber der israelischen Politik, das bin ich auch. Die Justizreform und Netanjahus Siedlungspolitik, das ist zu kritisieren. Aber der sagt ganz klar, er hofft, dass Israel jetzt ein für alle Mal mit den Terroristen der Hamas in Gaza Schluss macht, weil natürlich alle friedliebenden Palästinenser darunter leiden. Nicht, die haben sich was aufgebaut in der Westbank, da gibt es einen Mittelstand, da gibt es Universitäten, die Leute haben ja sozusagen sich auch Karrieren geschaffen und die Kinder sollen studieren und sollen es besser haben. Und jetzt wird sozusagen alles wieder zurückgedreht und die Gesamtbevölkerung leidet darunter. Man muss eben bei aller Diskussion eben immer klar sagen, das sind Terroristen, das sind nicht die Palästinenser. Diese Hamas sind Terroristen, deshalb kann ich diese Ja-Aber-Diskussion, Israel tut auch ganz schlimme Dinge, in diesem Zusammenhang überhaupt nicht nachvollziehen. Du hast völlig recht, ich bin in meinen Gedanken bei meinen israelischen Freunden, wovon viele jetzt auch in der Armee sind, weil die eingezogen worden sind, die vorher Reservisten waren. Und das sozusagen macht es ja noch unmittelbarer, als es beim Ukraine-Konflikt, wo es übrigens auch kein Ja-Aber gibt für den Überfall eines Landes. Diese Diskussion kann ich nicht nachvollziehen. Ingo, du hast es aber angesprochen. Es scheint ja doch so zu sein, dass sich hier was verfestigt. Ich möchte jetzt nicht auf die ganzen Enttäuschungswellen eingehen, die vielleicht ursächlich dafür sind. Aber bei 30% AfD in der Sympathien bei der erwachsenen Wohnbevölkerung in Ostdeutschland muss man sich ja schon Gedanken darüber machen, was sich da verfestigt und was da auf uns zukommt. Wir haben im nächsten Jahr Wahlen, auch Landtagswahlen in unserem schönen Bundesland Brandenburg. Ingo, wenn du daran denkst und du siehst jetzt diese aktuelle Situation und du siehst zurück auf die Jahre 91, 92, wie ist dir da? Was sagst du deinen Kindern im Hinblick auf nächstes Jahr, auf die Wahlen und auf die Zukunft in Brandenburg, was uns bevorsteht? Bist du da optimistisch? Glaubst du, die Leute werden es noch begreifen, worum es da geht? Denn man muss ja klar sagen, die sogenannten demokratischen Parteien haben ja kaum noch Mehrheiten, die sie alleine, sie müssen sich ja alle zusammentun, überhaupt noch Regierung bilden zu können bei den derzeitigen Umfrageergebnissen. Es sind ja doch sehr merkwürdige Konstellationen und schwierige Zeiten.
Naja, zuallererst ist natürlich die Stärke der AfD die Schwäche der anderen Parteien zusammen. Und ich habe das ja schon oft genug kritisiert, dass nach meiner Ansicht, ich bin ja nun ein Vierteljahrhundert mit dabei, 25 Jahre in der Politik, und ich habe den Eindruck, dass es immer mehr nicht um die beste Idee ging oder geht, sondern es geht immer mehr eigentlich wirklich nur um den reinen Machterhalt. Und das, also das spüren die Menschen ja, wenn sie die Politik erleben. Sie kriegen nicht mit, was in den ganzen Gesprächsrunden irgendwo läuft, aber die Menschen kriegen ja aufgrund ihrer Gefühle und ihrer Emotionen bekommen sie ja trotzdem etwas mit. Und so wie ich es auch kritisiert habe und kritisiere, dass, wie gesagt, die Politik zu stark dem Machterhalt in den Fokus steckt und nicht sich fragt, was ist die beste Idee für dieses Land, für die Menschen in diesem Land. Und das, wie gesagt, hat dazu geführt, dass über einen längeren Zeitraum sich die Menschen auch abgewandt haben von der Politik. Und dann kam die AfD und sie ist jetzt halt eben auch da und bietet natürlich dann für diese ganzen Enttäuschungen und vieles andere natürlich auch entsprechend einen Nährboden oder nutzt ja natürlich am Ende den Nährboden auch dafür. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir beide sagen werden, ja, deswegen sind ja nicht alle, die AfD wählen, am Ende irgendwie Leute, die dem rechten Gedankengut nahestehen. Ja, da gibt es ja auch viele verschiedene Situationen, die man da nennen darf. Aber unabhängig davon, du hast es gesagt, jeder muss sich, wenn er zur Wahl geht, die Frage stellen, ob er sich bewusst ist, was er mit seiner Wahlentscheidung quasi ja auch heraufbeschwört. Und wenn man in einem Land leben möchte, das ja sozusagen diesen weltoffenen Ansatz, den toleranten Ansatz nach vorn stellt, dann, wie gesagt, muss man sich die Frage stellen, ob das dann sozusagen mit einer Wahlentscheidung Richtung AfD richtig wäre. Wenn man meint, dass man damit andere treffen möge, okay, dann kann man das natürlich gern machen, aber ich persönlich glaube, dass im nächsten Jahr in den drei ostdeutschen Ländern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, eine sehr schwierige Wahl vor uns steht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen die Diskussionen sich nochmal etwas verschärfen werden hin zur Wahl. Und ich glaube auch, dass die AfD, das wird wohl so sein, ja jeweils sehr stark abschneiden wird. Das befürchte ich übrigens auch. Und von daher kann ich nur daran nochmal appellieren, dass wir in den anderen Parteien einfach stärker wieder den Mittelpunkt, den Menschenmittelpunkt stellen müssen und weniger sozusagen die eigenen Dinge, die so manchmal auch in den politischen Landschaften eine Rolle spielen. Also das ist sozusagen mein Appell. Ansonsten, Stefan, du bist ja nun jemand, der ja auch viel durch die Welt kommt. Du wirst ja auch deinen Blick darauf haben und weißt natürlich auch, dass sich viele vielleicht auch im Ausland fragen, was gerade in Deutschland passiert und gerade auch in Ostdeutschland, wo ja nun auch parallel eigentlich auch viele namhafte Firmen investieren, die es ja auch deshalb tun, weil sie hier eine Zukunft sehen wollen und auch sehen.
Ja, die werden sich dadurch nicht abhalten lassen. Wir spüren ja ein Zuwachsen von, sagen wir mal, rechten Parteien, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch bei unseren Nachbarländern, aber auch in den USA beispielsweise, was ja mit der Wahl von Trump mündete. Also das ist ja ein generelles Phänomen. Ich glaube, das hat viel auch mit unsicheren Zeiten zu tun, dass die Leute überfordert sind mit komplexen Fragestellungen, worauf vermeintlich einfache Antworten natürlich immer populärer sind als komplexe Erklärungen und schwierige Lösungen, vor allen Dingen, wenn sie länger dauern und nur schwer zu erklären sind. Ich glaube aber, dass man das tun muss, dass man Politik erklären muss, viel mehr erklären muss, als es bislang passiert ist. Und ich glaube, dass wir insgesamt hier in Deutschland einen schwierigen Weg vor uns haben. Wir haben die Sendung heute genannt, die Baseballschlägerjahre, der Osten entsteht. Klar ist, es war weder 1992, 93 ein rein ostdeutsches Problem, es war ein gesamtdeutsches Problem und eine gesamtdeutsche Herausforderung. Ich bin nicht sicher, ob wir das in den darauffolgenden Jahren immer in aller Konsequenz vernünftig angegangen sind, diese Herausforderung. Und so wie es heute auch kein ostdeutsches Phänomen ist, sondern eine gesamtdeutsche Herausforderung, mit der derzeitigen Situation umzugehen, klar ist. Und ich glaube, Ingo, so wollen wir schließen. Wir denken an unsere Freunde in Israel, aber auch an unsere jüdischen Freunde hier in Deutschland, an unsere Nachbarn, die im Augenblick sich unsicher fühlen. Und wir müssen alles tun, damit das aufhört, dass niemand mehr Angst haben muss, in Deutschland zu leben. Soweit der Podcast Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Heute mit einem etwas schwierigen Thema, sicherlich auch etwas bedrückend am Ende. Aber ich danke trotzdem fürs Zuhören, Ingo. Ich danke dir fürs Mitdiskutieren und für deine Gedanken. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und wir hören uns.
Bis bald, alles Gute.
Das war Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Produziert von Schelle und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.